NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Februar 1984. Der Todestag des sowjetischen Schriftstellers Michail Scholochow.
Die gedrungene, kräftige Kosakengestalt.
Worum geht es da?
Und er tritt nun näher mit seinem aufmerksam beobachtenden, graublauen Augen, die jung geblieben sind, obwohl er schon graue Haare hat.
Ein Reporter des DDR-Rundfunks floskelt sich durch das Vokabular, das für die Helden im Sozialismus reserviert ist. Doch wer ist da so aufmerksam und jung geblieben?
Ihm werden Blumen überreicht und Professor Hager schüttelt ihm herzlich die Hand.
Kurt Hager, der spätere SED-Chefideologe. Kommt der große Anführer des ruhmreichen Bruderlandes zum Bruderkuss in die sozialistische Metropole an der Spree? Eher nicht. Dann wäre der Chef selbst zum Flughafen geeilt. Und die Formulierung.
Die gedrungene, kräftige Kosakengestalt.
Hätte aus dem Hofberichterstatter einen Hinterhof-Lokalnachrichtensortierer gemacht.
Auch Anna Segers begrüßt besonders herzlich die Gattin des Schriftstellers, die mit ihm gekommen ist.
Anna Segers, weltweit bekannt durch ihren Roman Das siebte Kreuz, taucht tief ein ins DDR-Floskelrepertoire. Was soll's, sie ist die Präsidentin des Schriftstellerverbandes und es ist ja nur eine Begrüßung vor Kameras und Mikrofonen.
In der Deutschen Demokratischen Republik, mit wem Sie sprechen, Schüler und Kinder und Lehrer und Ärzte und Bauern und Arbeiter, alle arbeiten für den Frieden und im Frieden.
Anna Segers, sie muss, sie will, sie passt sich an. Nur manchmal verweigert sie sich. Der Gast, den sie da am Flughafen abholt, ist doch ganz anders. Er weiß um das Kreuz und Quer der geradlinigen und gesetzmäßigen Entwicklung im Sozialismus. Er macht die Wolten mit. Das macht das Leben leichter. Die Segers interessiert sich sehr für russische Literatur. Natürlich fährt sie zum Flughafen, wenn ein Schriftsteller wie ein Staatsgast empfangen wird. Michail Alexandrowitsch Scholochow, Stalin-Preisträger, Lenin-Preisträger und einen anderen weltweit geachteten Preis wird er auch noch verliehen bekommen. Doch das weiß noch niemand an diesem Maientag des Jahres 1964.
Erwartungsvolle Atmosphäre im oberen Saal des Amtssitzes des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, Schloss Niederschönhausen. Hier haben sich aus schönem Anlass zu dieser Nachmittagsstunde hervorragende Vertreter.
Viel ehrerbietungsvoller kann er nicht empfangen werden, dieser Michail Scholochow. Erst am Flughafen, dann beim Staatsrat der DDR. Staatsempfang für einen Schriftsteller?
Die Literatur war spätestens seit Stalin eines der wichtigsten Instrumente der Indoktrinierung, der sowjetischen Bildung, der Schmiedung des sowjetischen Menschen.
Professor Susanne Frank vom Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin.
Der Schriftsteller galt als Ingenieur der Seele. Und daraus resultierend hatten die offiziellen Autoren eine extrem wichtige politische und gesellschaftliche Position. Und die Autoren, deren Werke nicht publiziert wurden, wurden entsprechend als hohe Gefahr für die Gesellschaft angesehen. Und daraus erklären sich auch die massiven Verfolgungen von Autoren.
Über die Verfolgung der Schriftsteller wollte aber niemand sprechen. Die gab es ja gar nicht, nicht offiziell. Das ist die andere Seite des rührend anmutenden Glaubens an die Macht des gedruckten Wortes. Die Herrschenden glauben auch, dass ihnen Worte schaden können und verhindern Gedrucktes, das ihnen missfällt. Sie lassen sich durch Texte ängstigen. Scholochow wird gedruckt, millionenfach. Und deshalb schüttet er Hände, hört sich Lobpreisungen an und beantwortet wohlwollende Fragen, auch von westdeutschen Journalisten.
Ich würde es vorziehen, ein zweites Mal die DDR zu besuchen. Wenn in Westdeutschland die ersten Genossenschaften entstehen, werde ich mit großem Vergnügen ihr Land besuchen.
Scholochows Gastgeber hören das gern.
Sie alle wollen einer bedeutsamen Auszeichnung eines teuren Genossen und lieben Freundes beiwohnen. Hand des Vorsitzenden des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik Walter Ulbricht.
Michail Scholochow, geboren 1905 im südlichen Russland. Keine Gegend, in der große Karrieren der Literatur beginnen. Nicht 1905, nicht im Zarenreich, nicht, wenn man in bescheidenen Verhältnissen aufwächst.
Er kommt aus einfachen Verhältnissen, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen. Seine Mutter war Bäuerin, sein Vater Händler. Er wollte zu den Bolschewiki, hat aber nicht sofort Anerkennung gefunden, eben weil er aus diesem Milieu kam. Er kam sogar ins Straflager kurzfristig und aus diesem Straflager dann aber nach Moskau, wo er über persönliche Beziehungen zu dem Geheimdienst kam.
Vielleicht hat Scholochow eine angeborene Leidenschaft fürs Schreiben. Vielleicht wird er in der Schule inspiriert, weil ein Lehrer sein Talent entdeckt hat. So klingen doch manche Biografien.
Er hatte eine sehr geringe schulische Ausbildung. Also er hatte nicht mehr als 4 Schuljahre. Und als er nach Moskau kam, konnte er über Beziehungen zum einen sich weiterbilden, also zum Beispiel an Schreibkursen, heute würde man sagen Creative Writing, teilnehmen, an Weiterbildung, aber insbesondere auch Weiterbildung im Sinne des Geheimdienstes.
Der Melechowsche Hof liegt ganz nah am Ende des Dorfes. Das Tor des Viehhofs führt nach Norden, zum Don.
Scholochows wichtigster Roman heißt »Der stille Don«. Die Literaturkritik in der DDR ist begeistert, natürlich auch bei weiteren Romanen Scholochows.
Michail Scholochow verdanken wir unser Wissen um den stillen Don. Um die Kosaken, die den Boden kolonisierten, seit Jahrhunderten trotzig selbstbewusst, in der Donnerde verwurzelt, ihre Freiheit verteidigten und im verzehrenden Feuer der Revolution Partei ergriffen und mit geschwungenem Säbel kämpften um Sein und Nichtsein.
Das schreibt das SED-Blatt Neues Deutschland 1953.
Was Scholochow schreibt, ist nicht geschriebenes Wort. Das ist der Gesang der Kosaken, ist das Aufbrechen des Eises nach hartem Winter, ist das Neue, das Urgewalten gleich durchbricht, Menschen in die Strudel wilder Geschehnisse schleudert, das Land tief aufreißt und doch triumphierend vorwärts schreitet.
3 Bände des stillen Dons erschienen zwischen 1928 und 1932. Der 4. Band 8 Jahre später. Doch es scheint,
nach dem vorletzten türkischen Feldzug kehrte der Kosak Prokofi Melechow ins Dorf zurück. Aus dem Türkenlande brachte er sich eine Frau mit. Eine kleine, in einen Schal gehüllte Frau.
Doch es scheint, dass irgendetwas nicht stimmt. Nicht mit dem Text, mit dem Autor.
Über den Don braute der Nebel, schmiegte sich an den Abhang des Kreidefelsens,
wie eine graue, kopflose Schlange die steile Bergwand hinab.
Es ist ein Raunen, zunächst leise. Mit der Zeit wird es aber immer lauter. Ist der, der den stillen Don geschrieben hat, diesen epochalen Roman über den Ersten Weltkrieg, die Oktoberrevolution und den Kampf zwischen Weiß- und Rotgardisten, ist dieser Autor tatsächlich Michail Scholochow? Er war 23, als die ersten beiden Bände erschienen. Zu jung für einen so großen Roman? Vielleicht. Es gibt weitere Zweifel. Susanne Frank von der Berliner Humboldt-Universität.
Diese Zweifel sind insbesondere auch im Zusammenhang damit aufgekommen, dass in den üblichen Formen der Präsentation von Literatur, der Diskussion über Literatur, Scholochow aufgefallen ist, dadurch, dass er über seinen Text nicht adäquat reden konnte. Das ist ein Vorwurf, den man vielen Autoren machen kann, zu Recht, aber was ich darüber gelesen habe, betrifft Aussagen zu sachlichen Details, zu denen er sich nicht äußern konnte, behauptet hat, er hätte das vergessen. Auf die Frage, was er mit bestimmten Symbolen in seinem Text gemeint hat, konnte er nicht sagen. So, das war diese Kombination von Vorwürfen.
Nowotscherkassk war Anziehungspunkt geworden für alle, die vor der bolschewistischen Revolution Reißaus genommen hatten. Am Unterlauf des Don strömten die hohen Generale zusammen, deren Händen einst das Schicksal der jetzt zerfallenen russischen Armee anvertraut war. Sie hofften auf die Unterstützung der reaktionären Don-Kosaken und gedachten von hier aus, den Vormarsch gegen das sowjetisch gewordene Russland anzutreten.
Der Streit um die Urheberschaft ist lang und heftig. Alexander Solschenizyn macht sich zum Agitator gegen Scholochow. Ein anderer Schriftsteller, Konstantin Simonow, wird zu dessen Verteidiger. Und immer wieder taucht die Behauptung auf, der Streit ist beendet, weil ganz klar sei, der stille Don ist ein Plagiat. Oder Scholochow ist unstrittig der Autor. unstrittig ist nichts. Nur, andere Werke von Scholachow, wie Ein Menschenschicksal und Neuland unterm Pflug, sind unverdächtig. Neuland unterm Pflug ist Pflichtlektüre in den DDR-Schulen. Und auch die Bauern, die von der SED in Genossenschaften gedrängt werden, sollen das Buch lesen. So empfiehlt es das neue Deutschland.
Es ist wichtig zu wissen, mit wem es die sowjetischen Bauern zu tun hatten, bevor sie zu Reichtum und Glück kamen. Wer sich ihrem Gemeinschaftswerk in den Weg stellte und wer seine Hand zum Bündnis bot, um das Alte zu überwinden, um dem Volk Wohlstand und Frieden zu schaffen. Wir danken Michail Scholachow für sein meisterhaftes Buch, das in vollendetem epischen Stil eine realistische Darstellung der um den Fortschritt ringenden werktätigen Kosaken gibt. Es ist ein Lehrbuch für unsere werktätigen Bauern und unsere Schriftsteller.
Das neue Deutschland hätte es besser wissen können. Die Kollektivierung der Landwirtschaft in der Sowjetunion ist keine Erfolgsgeschichte. Scholachow selbst hat das in einem Brief an Stalin geschrieben.
Genosse Stalin, der Distrikt Wischenski hat, wie viele andere Distrikte im nördlichen Kaukasus, den Lieferplan für das Getreide nicht wegen irgendeiner Kulakensabotage, sondern wegen der schlechten Lokalpolitik der Partei nicht erfüllt. Hier sind einige Methoden, mit denen man zu jenen Tonnen kam, die teilweise seit 1918 vergraben waren. Die Kältemethode. Man zieht den Kolchosebauern aus und setzt ihn splitternackt in einer Scheune der Kälte aus. Oft setzt man die Kolchosebauern in ganzen Brigaden der Kälte aus. Es sind keine einzelnen Fehlgriffe, sondern gängige Methoden beim Einzug des Korns. Wenn Ihnen mein Brief der Aufmerksamkeit des Zentralkomitees wert scheint, so schickt wahre Kommunisten hierher, die den Mut haben, all diejenigen, die dem Aufbau der Kolchosen in diesem Distrikt jenen tödlichen Schlag versetzt haben, zu entlarven. Sie sind unsere einzige Hoffnung.
Scholachow weiß, worüber er schreibt. Während des Bürgerkrieges war er selbst an einer Kampagne beteiligt, die Getreide von den Bauern einziehen sollte. Weil er seiner Macht missbrauchte, wurde er von einem Revolutionstribunal verurteilt. Er war erst 15, deshalb kam er um seine Strafe herum. Umso klarer hat er später wohl gesehen, mit welcher Gewalt die Bauern behandelt wurden. Stalin reagiert auf Scholachows Brief. Er schickt einen Genossen in den Kaukasus und schreibt:
Ihr Brief deckt eine leichte Erkrankung unseres Apparates auf. Aber es liegt klar auf der Hand, dass unsere geschätzten Bauern keine Unschuldslämmer sind, wie man beim Lesen ihrer Briefe glauben könnte. Also halten Sie sich gut. Ich drücke Ihnen die Hand. Ihr J. Stalin.
Scholachows Karriere hat es nicht geschadet. Später hat er sich Feinde gemacht. Er hat gegen verfemte Schriftstellerkollegen polemisiert, sie gar als Verräter bezeichnet. Er hat sich so verhalten, wie es von der Galionsfigur, zu der er gemacht wurde, erwartet wurde. Der Schriftsteller Scholachow spricht da eben wie das Mitglied im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Auch diese Rolle hat er ausgefüllt. Es schadet ihm nicht. Er bekommt eine weitere Auszeichnung. Eine große, eine bedeutsame Auszeichnung.
Laureat Nobelevskoi Premii Politraturie Pisatel Michail Alexandrovich Scholachow.
Der Nobelpreis für Literatur des Jahres 1965 geht an Michail Scholachow. Vielleicht glaubt das Nobelpreiskomitee Unabhängigkeit beweisen zu müssen. 7 Jahre zuvor hatte es den Nobelpreis an Boris Pasternak, den Autor von Dr. Chivago, verliehen. Ein Roman, der weltberühmt wurde, aber in der sowjetischen Heimat seines Autors nicht veröffentlicht werden durfte. Der Kreml war verärgert. Diesmal ist der Kreml erfreut. Und der Nobelpreis, der wird vielleicht überschätzt. Am 21. Februar 1984, heute vor 35 Jahren, stirbt Michail Scholachow. Das Geheimnis um den stillen Don hat er wohl mit ins Grab genommen.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Klug an Michail Scholachow, der am 21. Februar 1984 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.